Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben es euch angekündigt, in der Winterpause wird es Content geben von uns. Wir beginnen jetzt und haben in den nächsten Wochen einige tolle Sachen für euch vorbereitet. Wir, das sind natürlich ich und mein super Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und wir begrüßen in der Leitung ganz herzlich von unserem Motorsportpartner motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Ruben Zimmermann, hallo Ruben.
Servus zusammen.
Und heute unser Stargast, wenn man so will. Er ist Test- und Entwicklungsfahrer bei Mercedes-AMG. Er hat die 24 Stunden vom Nürburgring mitgemacht. Er fährt Langstreckenrennen. Er kennt sich aus in Sachen Motorsport, hat auch Formel-Motorsport betrieben. Und er ist YouTuber. Jan Seifert. Hallo Jan.
Ja, hallo, ne? Das war jetzt aber mein Start.
Oder? Das war, also ja, sowieso generell, wenn man mal so in deine Vita guckt, ne? Du bist ja, lass mich lügen, wie alt? 86 geboren. 31, hast schon eine Menge erlebt und bist jetzt YouTuber geworden, aber wir fangen erstmal ganz vorne an. Wie bist du zum Motorsport gekommen?
Ja, eigentlich, ich sage mal, wenn mein Vater früher Klavier gespielt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich am Klavier sitzen oder auf dem Golfplatz stehen oder auf dem Tennisplatz oder was weiß ich, keine Ahnung. Durch meine Familie bin ich da hingekommen, weil mein Vater ist früher selber Rennen gefahren, noch in der damaligen DDR, also so ganz, ganz lange her. Und mein Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich, der ist auch früher Rennen gefahren. Und so hat das sich eigentlich entwickelt, dass ich immer mit war. Und bin dann irgendwann halt auch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, hey Leute, ich will auch mal fahren. Und die wollten das aber am Anfang nicht, weil die wussten natürlich, dass es halt viel Zeit kostet und auch viel Geld kostet. Und die haben halt gesagt, also entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Und ich habe gesagt, ich mach's richtig. Und am Ende ist es halt auch so ausgegangen, zum Glück, dass ich jetzt das richtig gemacht habe und dass es jetzt halt mein Beruf ist. Und da bin ich natürlich stolz drauf.
Du bist natürlich auch voll in diese Hype-Phase reingekommen in Sachen Motorsport in Deutschland dann, ne? So späte 90er Jahre, ja, das allumfassende Thema im Formelsport war natürlich Michael Schumacher. War die Formel 1 immer auch dein Ziel damals, auch schon als kleiner Junge dann im Kart? Oder war das für dich gar nicht so ein Thema, sondern erstmal schauen, dass du dich da generell erstmal zurechtfindest im Motorsportgeschäft, wenn man so will?
Also ich glaube, für jedes kleine Kind, was irgendwie in den Motorsport, in den Kartsport einsteigt, der will mal später Formel 1 fahren. Das ist ja die Königsklasse und da willst du immer hin, das ist ganz klar. Irgendwann, aber das dauert. Also ich habe relativ spät angefangen, ich habe ja mit 12 Jahren erst angefangen, aber irgendwann dann so mit 16, 17, wenn du dann so ein bisschen vernünftig bist, so würde ich es jetzt einfach mal sagen, merkst du auch irgendwann, okay, das könnte vielleicht doch nichts werden mit der Formel 1 und dann musst du dich halt anders entscheiden. Und das war bei mir genau die Phase, als ich so 17 war. Also am Anfang, ganz klar, wollte ich in die Formel 1, aber als ich dann später in die, ja, also mit dem Formelsport mitgereist bin und dann, das ist, wo es dann mehr wurde und gemerkt habe, oh, huch, Formel 1 könnte wohl schwer werden. Da war es dann so, dass ich dann mich umentschieden habe und halt versucht habe, dann irgendwie hauptsächlich als Beruf das Ganze zu machen. Und das war dann halt so glücklicherweise bei Porsche, dass ich da als Porsche Junior untergekommen bin und habe dann halt mit 18 schon direkt meine Brötchen damit verdient.
Ganz interessant eigentlich, du hast angesprochen, du bist bei Porsche untergekommen, du hast Abt Audi gefahren, jetzt Mercedes. Eigentlich hast du so die drei Königsrennställe hast du schon durchgemacht, ne?
Ja, nur die Münchner habe ich noch nicht. Die habe ich ausgelassen.
Ja, gibt aber, Schlimmeres aber nein, wahrscheinlich.
Also, stimmt schon. Also ich habe, aber man rutscht da eigentlich durch so mehrere Phasen rein. Also bei Porsche bin ich halt reingerutscht dadurch, dass ich zu einer Sichtung eingeladen wurde. Damals gab es noch das UPS Porsche Junior Team, das ja die Juniorförderung war im Motorsport. Und da bin ich dann zu Porsche gekommen, war dort einige Jahre, dann durch meinen Partner, ich habe dann glücklicherweise die Deutsche Post als Partner gehabt, durch die bin ich dann zu Abt gekommen, weil die auch, also zu Audi, die hatten halt auch die Deutsche Post als Partner, so ist das hin und her gegangen und am Ende dann habe ich durch auch wieder Freunde, Kontakte, ich nenne es mal Vitamin B, durch nämlich den Kenneth Heyer, dessen Vater ja der Hans Heyer ist, bin ich dann zur Mercedes gekommen, durch eine Einladung auch zu einer Sichtung. Und so ist das halt der Werdegang. Deswegen habe ich so ein bisschen mehr oder weniger alle außer BMW durch. Und Ja, bin jetzt aber angekommen, würde ich mal sagen, bei Mercedes, bei AMG, weil ich habe da nicht nur das Motorsportfeld, sondern halt noch viele, viele andere, auch Marketingfelder, die ich damit betreue, auch Fahrtrainings und so weiter und so fort. Und denke, da werde ich jetzt erstmal alt werden.
Ist Vitamin B die wichtigste Komponente im Motorsport? Fast noch wichtiger als Talent? Ich möchte damit kein Talent absprechen. Im Gegenteil, es ist einfach, ja. Man merkt es ja, ne? Also gerade wenn man aus einer Motorsportfamilie kommt, dann hat man natürlich da erstmal die Möglichkeiten, sich da erstmal irgendwie einen Namen zu machen und auch die Möglichkeiten zu haben durch die Erfahrung auch deines Vaters Rüdiger, der dir ja auch da geholfen hat, der für den du ja auch mal gefahren bist, ja? Und genau. Ja, dann später mit deinen weiteren Schritten, du hast es ja gerade auch gesagt, du bist dann bei Mercedes reingerutscht. Der Einfluss von Vitamin B im Motorsport, wie groß ist der?
Ich muss sagen, der ist zu der Zeit, also der Einfluss ist gewachsen zu der Zeit, als ich angefangen habe. Also vorher würde ich Ihnen jetzt mal sagen, da war es wirklich das Talent, was entschieden hat. Ich sage es mal ähnlich wie im Fußball wahrscheinlich. Da, wenn du gut Fußball spielen kannst, kommst du auch nach oben. Wenn du gut auffahren kannst, bist du nach oben gekommen. Aber das hat dann so mit meiner Zeit, so Anfang der 2000er, hat es langsam aufgehört. Und da war dann das Geld mehr das Wichtige und das Vitamin B. Und das ist jetzt immer schlimmer. Ich meine, jetzt gucken wir mal in die Formel 1, wie viele Fahrer dort Geld mitbringen, in die höchste Motorsport, in die Königsklasse. Und die bringen dort halt Geld mit, um dort fahren zu dürfen. Das machen, also jetzt mal ganz blöd gesagt, das mache ich nicht mehr und ich fahre nur im GT3-Sport. Und die fahren halt nur, damit sie die Formel 1 fahren, bringen sie Geld mit oder haben halt irgendwo im Hintergrund Leute, die jemanden kennen, die wiederum jemanden kennen, also Vitamin B, wenn wir so schön nennen wollen, dann ist es halt das heutzutage den größten Einfluss. Und das ist auf der einen Seite natürlich für diejenigen, die davon profitieren, gut. Aber für diejenigen, die nicht davon profitieren, ist es halt schlecht, weil so viele Talente dadurch auf der Strecke bleiben.
Du hast natürlich dadurch, dass du bei Mercedes AMG arbeitest und da auch alles siehst und erlebst, ja auch in gewisser Weise eine ganz gute Meinung dazu, glaube ich auch. Klar, die einen bringen Sponsorengelder mit. Das beste Beispiel jetzt aktuell Sergej Sirotkin, der jede Menge Geld mitbringt.
Wieso? Der bringt, der ist voll talentiert.
auch das wollen wir ihm ja nicht absprechen.
Bitte.
Aber bitte. Das ist jetzt so dieses passende erste Beispiel. Und wir sprechen hier bei uns in der Sendung ja oft ganz oft über Paydriver. Und das ist ja dieser Überbegriff dessen. Und die Talentierten, die dann halt auch in so das Mercedes Junior Programm kommen, zum Beispiel Pascal Wehrlein, der jetzt ein bisschen durchs Raster gefallen ist, ja. Bleiben auf der Strecke dadurch. Trotzdem, du siehst es ja aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wie siehst du generell dieses Verhältnis zwischen Paydrivern und den Talentprojekten der einzelnen Teams und der Durchlässigkeit bis hin zur Formel 1?
Man muss halt ganz klar sehen, es gibt zwei Seiten. Das eine ist, das sind die talentierten Fahrer, die sagen, hey, ich kann gut Auto fahren, ich bringe euch als Team, als Hersteller nach vorne durch mein Fahrkönnen und durch meine Erfolge. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die, dass Hersteller oder Teams, auch gerade so, ich sage jetzt mal Teams wie einen Sauber oder Williams oder so, die halt echt kleine Teams sind, die müssen halt Geld verdienen. Das sind die leben davon, die müssen sehr viele Angestellte davon bezahlen und so weiter und so fort. Und die sagen sich halt, okay, ja gut, du bist zwar ein talentierter Fahrer, aber am Ende der Reinvest oder das, was wir am Ende reinkriegen wieder durch die Erfolge, deckt aber nicht das, was wir eigentlich brauchen. Und das muss man halt auch wiederum sehen. Also man muss immer die zwei Komponenten sehen. Das heißt also, das eine ist das Talent, aber wenn das Talent nur so weit reicht, dass trotzdem das Team oder der Hersteller immer noch rote Zahlen dadurch schreibt, ist es halt schlecht. Und deswegen müssen sie sich dann halt am Ende doch für einen Paydriver entscheiden, der dann halt die gewissen Millionen in der Formel 1 mitbringt und dann das dadurch wieder refinanziert.
Du hast noch ein ganz anderes Aufgabenfeld. Wir kommen gleich noch zum Thema YouTube und Gaming ist ja auch eines unserer Themen heute. Formel 1, Videospiele in der Vergangenheit und heute. Aber du hast einen Vorteil und das ist auch etwas, worüber ich zum Beispiel mit Sascha Roos mal drüber gesprochen habe, dass es super schwer ist, Motorsportler zu finden, die dann auch noch gut reden können, um vernünftig als Experte im Fernsehen agieren zu können. Da haben es die Engländer ein bisschen einfacher mit ihren Johnny Herberts, Damon Hills, die alle so ein bisschen, ich möchte es mal sagen, kamerageiler sind und rhetorisch teilweise auch stärker als es jetzt, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, ein Heinz-Harald Frenzen zum Beispiel wäre. So, ja. Ein Jan Seifert hat sich so breit aufgestellt, ein bisschen sich auch ja, autark zu machen von seinem normalen Beruf als Motorsportler, als Testfahrer, als Personal Coach, auch ja für Motorsportler, hin zu Experte für die Formel E bei Eurosport. Porsche Mobil 1 Supercup hast du betreut, du hast die freien Trainings der Formel 1 bei NTV mitgemacht. Ist das ein bisschen auch der Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg, dass du eben dieses mit dem Talent gesegnet bist, auch vernünftig dich ausdrücken zu können, sprechen zu können und das auch noch nutzen zu können für andere Formate?
Das freut mich immer, das von dritten Personen zu hören, weil selber schätzt man sich natürlich nicht so ein. Also Eigenlob stinkt, wie man so schön sagt, aber anscheinend kann ich das wirklich sehr, sehr gut erzählen und auch das, was ich erzähle, dass das Hand und Fuß hat. Und da hat mir der Uli Fritz mal, Motorsport, DTM Motorsport oder HWA, Leiter DTM, hat mir mal gesagt, Jan, er bewundert mich. Dann hat er gesagt, Jan, dich bewundere ich, weil du denkst immer ein, zwei Schritte voraus. Und das ist halt auch das, was ich mir selber immer als Ziel setze. Also ich setze mich manchmal echt hin und denke mir so, okay, was will ich in 2, 3, 4 Jahren machen? Und das war auch so einer der Pläne, die ich hatte, weil mir macht das Spaß. Ich quatsche gerne dummes Zeug, sage ich immer so schön. Und habe dann halt gesagt, okay, ich würde gerne irgendwie als Experte dann im Fernsehen das halt auch machen. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Auch wieder, und das muss man wieder sagen, selbst da ist es so in dem Bereich, durch Kontakte, also da hat mir sehr viel geholfen, zum Beispiel Peter Reichert, den man ja auch als Stimme von der Formel 1 kennt oder als Stimme von der DCM kennt, Olli Sittler, genau das Gleiche. Die beiden, die haben mir da extrem viel geholfen, auch einen Burkhard Bechtel, der sehr viel mit Porsche zu tun hat. Und die haben mich halt einfach mal mitgenommen und ich habe dann halt gesagt, okay, Leute, wenn ihr jemanden sucht, wenn ihr Lust habt, dass ich mich damit mal daneben setze, dann mache ich das auch gerne. Und so hat das angefangen und dann haben das halt die TV-Sender gehört und haben gesagt, ey, der Junge, der kann das ja irgendwie. Und demzufolge haben sie mich dann halt eingeladen und haben gesagt, komm, wir machen das einmal. Und aus einmal wurde dann zweimal, dreimal, viermal eine Saison, zwei Saisons, drei Saisons. Und das ist aber das, was ich mir halt suche. Ich sage mir halt, okay, ich weiß, ich bin so realistisch, dass ich sage, mit der heutigen Karriere, mit dem heutigen Motorsport, ich will versuchen, so lange wie möglich zu fahren. Aber irgendwann weiß ich, und so realistisch bin ich, dass es irgendwann vorbei ist. Und deswegen suche ich mir irgendwie noch ein zweites oder drittes Standbein, wo ich sage, okay, aber wie kann ich profitieren von dem, was ich jetzt mittlerweile ja seit fast 20 Jahren mache? Wie kann ich daraus profitieren? Und das ist halt sowas als Experte, als Fahrtrainer und so weiter und so fort, dass ich da halt das noch nebenbei mache.
Gleich werden wir nach einer kurzen Pause auf deinen YouTube-Kanal eingehen und auf die Formel 1 Videospiele. Das war ja auch ein Thema von euch, was ihr euch gewünscht habt. Wir haben in der Saison immer wieder gefragt, was können wir in der Winterpause machen? Und Videospiele kamen immer mal wieder vor. Und ja, umso besser, dass wir jemanden haben mit Jan Seifert, der dieses Formel 1 Videospiel ja auch in seinem Kanal, natürlich auch andere Videospiele, betreut und euch vorstellt. Und wir tun das natürlich auch. Möchten euch davor aber natürlich noch bitten, bei unserer Hörerumfrage mitzumachen. Feedback ist immer sehr wichtig. Und mit der IST-Hochschule für Management machen wir auf meinsportradio.de jetzt schon zum zweiten Mal diese Befragung und ihr könnt auch etwas gewinnen. Also geht mal auf meinsportradio.de, dort gelangt ihr dann zur Umfrage und wir danken euch sehr fürs Mitmachen und wir empfehlen euch natürlich bei den beiden Fragen, was ist euer Lieblingspodcast? Starting Grid, ja? Und euer Lieblingsmoderator ist Kevin Scheuren. Das ist ganz klar. Ne? In diesem Sinne machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Ole Waschkau begrüßen euch sehr herzlich zu diesem Special in der Formel 1 Winterpause. Es ist natürlich eine Menge passiert. Wir werden auch noch im Verlauf der Sendung auf die aktuellsten Neuigkeiten eingehen. Aber in der Leitung Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de und Jan Seifert, Rennfahrer, TV-Experte, YouTuber. Ja, Jan, du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Erstmal, wie kam es dazu? Ne? So ein YouTube-Kanal macht machen viele. Aber in Sachen Motorsport, Rennsportkanal, vernünftige Rennsportkanäle, gerade deutschsprachige, da haben wir nachgesucht und mit dir haben wir da einen gefunden.
Ja, das freut mich natürlich. Ja, wie kam es dazu? Ganz ehrlich, ich habe schon immer ein Faible für irgendwie Filmen und zwar Kameras, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Und so hat sich das Ganze entwickelt und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, ich versuche das einfach mal. Und das hat echt, sagen wir mal, sehr, sehr schleppend, so würde ich es mal schön ausdrücken, angefangen. Also es hat echt viele Nerven gekostet, viele, viele Überlegungen, macht das überhaupt Sinn oder nicht Sinn? Und ich bin aber einfach dran geblieben, habe es einfach weitergemacht. Und irgendwann bin ich halt mal auf diese Idee gekommen, obwohl ich damit null zu tun habe. Also ich habe immer abgelehnt, irgendwie Simracing zu machen oder irgendwas und habe irgendwann gedacht, ach komm, irgendwie mich würde das selber interessieren, weil ich habe halt immer nur so kleine Vlogs oder so gemacht, wenn ich halt unterwegs war oder irgendwie Autos vorgestellt oder so. Und da habe ich mir gedacht, hey, aber irgendwie ist es doch cool, wenn mal jemand so Spiele testet und sagt, ob das denn wirklich so ist, wie es in der Realität ist oder nicht. Ob das bei den Formel-1-Spielen so ist, ob das bei diesen sogenannten Simulationen so ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach mal damit angefangen und das hat eingeschlagen wie so eine Bombe, so würde ich jetzt mal sagen. Also da ist mein Kanal ist jetzt nicht riesengroß, aber er ist größer geworden dadurch und das da bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben, beim Gaming sozusagen.
Wir werden gleich deine Profisicht erläutern, aber erstmal die Frage an Ole und Ruben. Ihr könnt euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Wenn wir mal auf die Reihe der Formel 1 Videospiele schauen, da haben wir drei Entwickler, die sich für die Formel 1 Videospiele erkenntlich zeigen. Sony von 1996 bis 2007, dann dazwischen das EA Sports Intermezzo, wenn man so will, in den frühen 2000ern, 1999 bis 2002 als Konkurrenzprodukt auch. Ja, und dann seit 2009 Codemasters, die dann auch jetzt das aktuelle Formel-1-Spiel F1 2017 rausgebracht haben. Was ist so aus eurer Laiensicht oder aus eurer Fansicht, was ist so der Werdegang der Formel-1-Videospiele? Wofür stehen Formel-1-Videospiele für euch?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Also letztendlich, sind wir ja ehrlich, auf sehr hohem Niveau waren die ja nie irgendwie. Also das sind ja immer reine Werbeveranstaltungen, also gerade jetzt, ja. Also ich will das jetzt nicht zu abfällig klingen lassen, aber da würde gerade bei dem aktuellen Entwickler sehr viel mehr gehen, in meinen Augen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen bei EA Sports, weil da habe ich zumindest das Gefühl, dass sie es so ein bisschen freier machen konnten. Damals, sie haben ja auch dieses Spiel damals rausgebracht, wo die Saisons 99 bis 2002 drin waren, was sehr interessant war. Sowas würde ich mir zum Beispiel heute mal wünschen, weil Codemasters hat ja die Rechte ab 2009, glaube ich sogar. Und warum macht man dann nicht mal irgendwie einen Karrieremodus, der da anfängt, zum Beispiel? Und generell habe ich die Spiele damals sehr, sehr, sehr viel gespielt. Gab damals noch ein anderes Game, F1 Racing Championship, das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber das war sehr interessant, weil das hatte zum ersten Mal Siegerehrung und auch modellierte Fahrer. Das war, glaube ich, aber ein kompletter Flop. Die aktuellen Games sind natürlich auf einem ja schon hohen Niveau, aber mir machen sie halt 3 Monate Spaß und dann lege ich es weg.
Die F1 Challenge 99 bis 02 war das, genau. Die dann später als F1 Career Challenge nochmal rausgekommen ist. Ruben, was verbindest du mit Formel 1 Videospielen so über deine ganzen Jahre? Bist ja auch ein leidenschaftlicher Gamer.
Absolut. Ich glaube, Ola hat schon viel, vieles gesagt, was ich so unterschreiben würde. Übrigens, das F1 Racing Championship steht ja auch noch bei mir rum. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon irgendwas
Sammlerwert
ist, Rarität oder so. Ja. Wer weiß, müsste man mal nachschauen. Womit Ola auf jeden Fall recht hat, ist, dass es natürlich sehr, also die Spiele verkaufen sich natürlich in erster Linie, weil sie eben diese offizielle Formel-1-Lizenz haben. Ich muss schon sagen, auch die Spiele von Codemasters haben mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht oder machen sie auch jetzt noch. Aber wenn man sich vorstellen würde, dass sie diese Lizenz eben nicht hätten und einfach nur ein Rennspiel wären mit irgendwelchen Fantasie-Teams oder sonst was es ja auch durchaus in der Vergangenheit schon gab, ich glaube, dann würden diese Spiele tatsächlich ein ziemlicher Flop sein. Also die leben schon von dem Namen auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz haben natürlich diese Spiele über die Jahre also eine riesige Entwicklung durchgemacht. Also da kann Jan sicherlich viel mehr zu sagen, wie nah man da jetzt wirklich momentan dran ist an der Realität. Mir als Laien kommen sie schon mittlerweile relativ realistisch vor. Aber der Punkt ist ja, quasi keiner, also 99% der Leute, die diese Spiele dann auch spielen, haben ja jemals in einem Formel-1-Auto gesessen. Also insofern kann es ja keiner wirklich beurteilen. Das ist halt wirklich nur diese Laiensicht. Aber ja, also mir persönlich kommt es halt schon so vor, dass sie relativ dicht dran sind, aber da kann sicherlich dann der Experte ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, wir haben natürlich bei den Formel-1-Spielen auch das gleiche Problem, was zum Beispiel FIFA beim Fußball hat. Ein jährliches Sportspiel ist natürlich schwierig, immer so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich immer neue Errungenschaften haben. Jan, es gibt ja auch immer diese Frage, spiele ich mit meinem Pad oder spiele ich mit einem Wheel, ne? Oder spiele ich sogar mit einem Playseat, wenn ich den zu Hause habe? Wie nah sind die Formel 1 Videospiele an der Realität? Wie hat sich das für dich so entwickelt? Und was würdest du empfehlen, wie sollte man es spielen?
Also ganz, ganz klar bin ich erstmal komplett bei allen Dingen, die ihr gesagt habt, komplett bei euch. Also ganz ehrlich, die geilsten Formel 1 Spiele sind noch damals die von den 90er Jahren, Anfang der 2000er. Das sind noch die richtig geilen Formel 1 Spiele eigentlich. Was die heutigen Formel 1 Spiele angeht, ist es so, dass Codemasters sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Simulation rund um das Autofahren legt, also Boxenstopps, dass die geil aussehen, dass die Leute da animiert sind, dass die Umgebung geil animiert ist und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach sollten sie aber ein bisschen mehr Fokus dann halt auf die Fahrphysik und alles legen, weil das ist komplett Arcade. Also, wie man das schon sagt, es gibt ja Simulationen und es gibt ja dieses Arcade und es ist halt ein Spiel und das muss man auch wiederum sehen. Es ist halt wirklich ein Spiel für jedermann sozusagen, dass jeder am Ende damit spielen kann. Und genau wie du es gesagt hast, dass es nämlich auch mit einem Lenkrad geht, mit einem Playseat, mit einem Pad, aber auch genauso. Also, dass jeder sich einfach vor die PlayStation setzen kann und einfach fahren kann. Und das ist halt das Ziel. Was will man? Man möchte viele Einheiten verkaufen. Wenn ich jetzt allerdings ein Formel-1-Spiel mache, was wirklich der Realität richtig nahe kommt, kommt damit niemand zurecht. Selbst ich will mich dann schwer tun, weil ich habe auch noch nie im Formel-1-Auto gesessen. Aber es ist einfach verdammt schwer, so ein Auto zu fahren. Und wenn man da jetzt eine Simulation draus machen würde, dann würde es halt unfahrbar sein für 90% der Käufer. Und niemand würde sich das wieder kaufen. Das heißt also, deswegen legt man mehr Wert auf andere Dinge, die rundherum sind, und ihr habt es auch genau gesagt, jedes Jahr ein neues Spiel weiterzuentwickeln, ist halt auch extrem schwierig. Was verändert sich? Die Farbe vom Auto, die Fahrer der jeweiligen Teams, aber sonst ändert sich auch nicht viel. Was ich schade finde, ist, dass man halt zum einen, wie gesagt, wenig Wert auf oder nicht so viel Fokus auf die Fahrbarkeit, auf das Fahrerlebnis legt, aber auch auf Strafen und so weiter. Ich habe ein Video gemacht darüber auf meinem Kanal auch. Ich bin eine Saison gefahren in der Formel 1, immer so vor den Formel 1 Rennen habe ich am Donnerstag vorher, habe ich immer Formel 1 Rennen das jeweilige gefahren. Und das Strafensystem manchmal, also ich erinnere mich nur, in der Safety-Car-Phase war Lewis Hamilton hinter mir, ich war Erster, Lewis Hamilton war hinter mir, in der Safety-Car-Phase habe ich langsam gemacht, weil ich das Safety-Car vorneweg fahren lassen wollte, dann hat mich der Hamilton überholt, dann habe ich ihn wieder überholt und auf einmal hieß es, du musst wieder alle vorbeilassen, weil du hast unter Gelb überholt im Safety-Car, also das ist so schwierig, man versucht viel zu machen, aber es sind noch einige Dinge drin, wo ich sage, Mensch, macht auch ein bisschen mehr fürs Fahrerlebnis, dass der Realität noch ein bisschen näher kommt. Nicht zu nah, wie gesagt, dann ist es unfahrbar, aber generell ist man halt eher darauf bedacht, dass man für alle ein gutes Erlebnis hat.
Immerhin ist das Strafensystem nicht so wie in Project Cars 2. weil das ist ja komplett grausam. Ja, also das ist ja auch, das ist einfach ein Witz. Hast du ja auch in deinem Project Cars 2 Videos sehr eindrücklich herausgestellt. Aber was mir gerade eingefallen ist, du spielst ja auch Assetto Corsa zum Beispiel, wovon ich auch großer Fan bin. Und da gibt es ja zum Beispiel auch das Add-on des aktuellen Ferraris. Das heißt, es wäre natürlich vielleicht, also des letztjährigen Ferraris, wäre vielleicht dann für dich auch mal und auch so generell ein interessanter Vergleich. Also das den F1 2017 Ferrari mit dem aus Assetto Corsa zu vergleichen. Weil, also ich spiele nur über ein Pad, aber das ist schon ein heftiger Unterschied. Was aber interessant ist, du kannst da wirklich die verschiedenen Hybrid-Einstellungen machen, also ob der sich jetzt aufladen soll oder ob das jetzt fürs Rennen ist oder eine schnelle Runde oder so. Also da ist gleich schon viel mehr Komplexität drin und es ist ein komplett anderes Fahrerlebnis. Bei den Formel-1-Spielen von Codemasters habe ich immer das Gefühl, die spielen sich so, wie die Formel-1 im Fernsehen aussieht. Ich glaube, das ist auch das Ziel. Es ist ja auch gut, dass es jeder spielen soll. Aber ja, es ist halt ein reiner Fundraiser.
Ja, vollkommen richtig, genau. Also es ist einfach so, dass jeder damit klarkommen soll. Und das ist auch das Gute. Also deswegen gibt es auch diese Lizenzierung. Aber es gibt halt noch andere Spiele oder Simulationen oder wie wir es auch immer nennen wollen. Es gibt ja tausend Bezeichnungen dafür. Da gibt es halt zum Beispiel Assetto Corsa, hast du genau gesagt, da wo es das Add-on gibt. Es gibt da zum Beispiel noch R-Factor 2. Es gibt noch Race Room. Es gibt noch iRacing, wo auch Formel 1 Autos mit im Spiel drin sind oder in der Simulation. Aber da ist es so, da brauchst du mit Pet dich gar nicht hinzusetzen, weil das funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist unfahrbar, das Ganze. Weil
es funktioniert Pet macht nur mit Fahrhilfen. Also ohne,
genau,
ist es nicht möglich einfach.
Genau. Weil was macht ein Pet eigentlich, wenn du das so willst, ist 0 oder 1. Also das ist, entweder du lenkst ein oder du lenkst nicht ein. Also da musst du schon sehr, 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 sehr viel Erfahrung und viel Gefühl haben, um da zum Beispiel ganz sanft zu lenken und so weiter und so fort oder Gas zu geben. Und bei den heutigen Formel-1-Spielen von Codemasters, wenn wir jetzt da wieder sind, die überbrücken das. Das heißt also, da kannst du mit dem Pad voll einlenken, aber trotzdem lenkt das Auto sanft ein, zum Beispiel bei einem Assetto Corsa zum Beispiel, wenn du diesen Mod hast oder dieses Add-on für das Formel 1, da musst du selber am Lenkrad selber langsam drehen oder am Pad und damit viel Gefühl. Und das, da kommen wir der Sache aber schon wieder näher, dass wir sagen, das sind eher eine Simulation. Und die Anfänger in den Simulatoren der großen Hersteller, auch in der Formel 1, die haben angefangen mit R-Factor. Also die hatten damals R-Factor als Simulation in ihren großen Formel 1 Simulatoren. Und heutzutage sind immer noch die kleineren Teams, die dann R-Factor 2 nutzen oder Abwandlungen davon oder. Also ich habe gestern zum Beispiel mit Maro Engel kurz WhatsApp hin und her geschrieben. Der hatte gepostet, hier ist wieder im Simulator bei Venturi für die Formel E, weil die sitzen ja nur im Simulator, die Jungs. Und da habe ich gesagt, Mensch, das sieht ja aus wie bei mir zu Hause, also so im Spaß, weil er sitzt da halt im kompletten Monocoque und er sagt, ja, du, das ist eigentlich ähnlich wie iRacing. Das ist mit einem Lenkrad von einem bekannten Hersteller, der eigentlich Marktführer ist. Und dann setzt du noch einen Kopfhörer auf, dann hast du genau das Gleiche. Also das ist schon diese Simulation, dazu zähle ich genau drei Stück. Das ist iRacing, das ist Race Room und das ist Assetto Corsa. Die zähle ich als Simulationen. Und R-Factor muss man auch mit reinzählen als viertes. Und da ist es aber so, das ist halt auch ein ganz spezielles System, was dahinter steckt. Und das sieht man direkt, da kaufst du nicht einfach das Spiel und hast alles, wie bei den Spielen, sondern da kaufst du erstmal oder du lädst dir das normale, das Basic-Spiel runter und musst dann Add-ons kaufen, weil du sagst, ich will ein GT3 fahren, ich will ein Formel-1-Auto fahren, ich will das fahren, ich will diese Strecke fahren. Und das kaufst du dazu, weil wenn du alles drin hättest, würdest du verrückt werden und weil einfach du würdest nicht klarkommen damit. Das ist halt der Unterschied auch wieder da. Ja.
Aber man tut ja viel, dass zumindest das Drumherum für den Formel-1-Fan irgendwie sehr realistisch ist. Es gibt ja diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten des Motors und dann die ganzen Komponenten, die man einsetzen kann, sollte oder eher nicht sollte, um Strafen zu vermeiden. Ich habe ja mit Codemasters Chefentwickler Lee Mathers gesprochen, als ich dann bei der Vorstellung war im Mercedes-Benz-Museum, damals in Stuttgart, und da sagte er auch, dass es eine ziemliche Gratwanderung für Codemasters eigentlich ist, wir wollen die Leute nicht überfordern, was das Fahrerische angeht, wollen denen aber auch möglichst viel geben. In diesem Jahr hat man da sehr viel Wert auf das im Hintergrund Arbeiten gelegt, also mit diesem ganzen Entwicklungsbaum, ihr kennt das Spiel ja auch. Ist das etwas, Jan, was dich dann zumindest ein Stück weit zufriedenstellt, was die Performance des Spiels angeht?
Also ich will nicht sagen, überhaupt nicht. Also ich liebe auch das Formel-1-Spiel. Ich spiele das ja auch selber. Also das ist halt alles nichts damit zu tun, dass das Spiel nicht gut ist oder so, sondern man legt da wirklich, wie du sagst, Wert drauf, um den Laien mal daran zu führen und zu sagen, guck mal, so ungefähr funktioniert die Formel 1. Und das ist auch super. Auch, ich meine, für einen Laien, der sich da hinsetzt und auf einmal beim Boxenstopp kommen da die Leute hin und die arbeiten da richtig und so weiter. Oder der Frontflügel wird nochmal gewechselt und so weiter und so fort. Du musst die MGUK und MGUH und wie sie alle heißen, also die ganzen Elektromotoren und Verbrennermotoren bearbeiten und richtig einstellen und dann das Benzingemisch noch einstellen. Das ist richtig cool für den Laien, das macht auch richtig viel Spaß und ist auch schwer. Und das ist genau diese Gratwanderung, die da von Codemasters angesprochen wird, weil für den einen ist es schon zu viel und für den anderen, der sagt halt, okay, ich will eigentlich noch mehr und da muss man halt aufpassen. Aber das Fahrerlebnis mega gut, also für diejenigen, die einfach sagen, hey, ich habe da Bock auf so ein Formel-1-Spiel und ich will einfach so ein bisschen mich sonntags mal hinsetzen, ein, zwei Stunden, und will einfach ein bisschen zocken, da ist das super. Für diejenigen, die aber wissen wollen, wie ein Formel-1-Auto fährt, und das meine ich damit, ist es nicht das Richtige, sagen wir es mal so.
Okay, wir werden gleich nach einer kurzen Pause darüber sprechen, was eigentlich unsere Lieblings-Formel-1-Spiele sind. Und vorher allerdings für euch der Hinweis, Ole hat da eine Information, wie ihr mit uns diskutieren könnt. Ja, natürlich über unsere Facebook-Seite, aber Ole, wir haben ja auch eine Gruppe.
Das ist richtig. Wir haben ich glaube es war am 1. Januar oder am 2. Eine Gruppe eröffnet für euch, wo ihr euch mit uns austauschen könnt. Und einige von euch machen das auch schon sehr rege. Das finde ich auch sehr gut. Also da wird auch schon heftig diskutiert und sich beschmissen mit Worten. Das klingt jetzt sehr negativ, aber ist es nicht. Also es ist sehr gut. Und wenn ihr da noch nicht drin seid, dann tretet da gerne ein. Starting Grid F1 Fans heißt die. Also ich glaube, ihr könnt auch einfach nach Starting Grid suchen. Ich glaube, dann müsstet ihr das auch finden unter Gruppen. Aber da könnt ihr gerne eintreten und da gibt's natürlich dann auch immer die aktuellen Ausgaben und News aus der Formel 1, was wir vielleicht über unsere große Seite nicht so posten können. Aber da könnt ihr, wie gesagt, mit uns diskutieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da beitreten würdet. Und da freue ich mich drauf.
Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel-1.de und Jan Seifert, Motorsportler, Trainer, Experte, YouTuber, all das. F1-Games sind so unser Thema gewesen. Wir sind ein bisschen abgeschweift im letzten Take mit den ganzen Vergleichen zwischen Simulation und Arcade. Aber lasst uns nochmal explizit über die Formel-1-Videospielreihe sprechen. Und da ist ja immer die Frage, was ist eigentlich euer Formel-1-Lieblingsspiel? Und ich möchte die Frage einfach mal an euch geben. Ruben, du fängst einfach mal an. Wenn du nicht ein Spiel nennen willst, kannst du auch drei nennen, wenn du willst. Aber was ist so von den ganzen Jahren jetzt an Sony, EA Sports, Codemasters und was weiß ich, was ist so das Spiel, wo Ruben Zimmermann sagen würde, das würde ich auch, wenn es das jetzt noch möglich wäre, auch immer noch in meine Konsole einlegen?
Da gibt es echt so viele über die Jahre, das ist echt eine schwierige Frage. Tatsächlich, das erste Formel-1-Spiel, was ich hatte, hieß tatsächlich einfach Formel 1. Das war das damals für die PlayStation, Saison 95. Das ist wie gesagt das erste, was ich jemals hatte. Hab von daher da zu diesem Spiel eine relativ enge Verbindung. War natürlich damals Mitte der 90er Arcade-lastig wie sonst was, also hatte mit Simulation gar nichts am Hut. Trotzdem, wenn man irgendwie Bock hat, so ein bisschen Arcade-mäßig unterwegs zu sein, ist das immer noch ein Riesenspiel. Später dann Grand Prix 3, Grand Prix 4, diese ganzen Geschichten, wobei Grand Prix 4 auch eher so lala war, aber Grand Prix 3 ist, glaube ich, auch immer noch ein sehr beliebtes Spiel. Muss man vielleicht dazu sagen, Grand Prix 3 mit den Originaldaten von 1998, ich glaube, es gibt immer noch Modder, die das Ding auf aktuelle Saisons hochmodden. Also ob es jetzt 2017 was gab, weiß ich nicht, weil ich das Spiel selber länger nicht mehr gespielt habe. Aber das hatte halt damals auch eine riesen Community, die das über Jahrzehnte wirklich noch gepflegt haben. Also Grand Prix 3 auf jeden Fall auch ganz weit vorne. Ich glaube, ich könnte jetzt hier noch ungefähr 10 andere nennen, weil mir diese Formel-1-Spiele einfach durch die Bank weg riesen Spaß gemacht haben. Auch damals für den Nintendo 64, falls es noch irgendwer kennt, F1 World Grand Prix 1 und 2. Also ich kann mich da nicht festlegen.
Okay. Ole, kannst du dich festlegen?
Es ist sehr, sehr schwierig, wirklich. Also es gibt einfach zu viele, muss ich sagen. Also ja. Das ist einfach Wahnsinn. Grand Prix 3 habe ich zum Beispiel komplett vergessen. Ja, also, aber das stimmt natürlich. Das habe ich da auch gespielt. Da gab es auch das Add-on für die Saison 2000. Genau. Also mein erstes Formel-1-Spiel war F1 2000. Das würde ich auch immer noch einfach aus den Nostalgiegründen in meine Top 3 aufnehmen. Bin damals mit Johnny Herbert Weltmeister geworden. Also. und ansonsten F1 Challenge 99 2002 habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Das wird, glaube ich, auch immer noch gemoddet, wenn mich nicht alles täuscht. Und der 2016er Teil hat mir auch sehr gut gefallen, weil der mal was anderes gemacht hat so ein bisschen und das wirklich mal noch besser spielbar war. Und F1 Racing Championship natürlich. Also das muss ich da schon nennen. Und kleine extra was kriegt auch R-Faktor, weil da natürlich auch sehr, sehr starke F1-Mods drin sind, mit den zum Beispiel aktuellen Grafiken und sowas. Etwas, was ja die Coastmaster-Spiele nicht hinkriegen oder nicht hinkriegen wollen, was aber, glaube ich, sehr viel zum Feeling dazu beitragen würde. Weil das war ja in den frühen Spielen in den 90ern auf der PlayStation oder auf dem N64, waren die ja drin. Und irgendwann hat man sie dann rausgenommen. Übrigens für R-Faktor, falls das jemand noch spielt, kann ich sehr die Mod, die 1979er Mod empfehlen. Da hat man sich wirklich extrem viel Mühe gegeben. Da ist bei jedem Rennen irgendwie, sind ja die aktuellen Fahrer und Lackierungen, die damals eben da waren, dabei und die originalen Strecken. Also und das war auch wirklich was ich sehr, sehr lange und sehr viel gespielt habe. Ist natürlich ein bisschen außer Konkurrenz, aber zählt für mich dazu.
Ja, und bevor wir zu dir kommen, werde ich mal ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht, Ruben, war das 96er-Spiel? Da muss ich mich ein bisschen zurückerinnern. Gab es da diesen TV-Kommentar mit Jochen Maas und Heiko Wasser?
Das war das 95er, glaube ich, was ich auch meine. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es ein 96er-Spiel gab.
Ja, das ist ja 96 rausgekommen, wo es um die 95er-Saison gab.
Ach so, ja, dann ist es das, ja.
Das habe ich nämlich auch ganz oft bei meinem Bruder damals gespielt, bei meinem Halbbruder, wirklich stundenlang. Und deswegen ist mir das, glaube ich, auch noch in Erinnerung, weil ich das einfach immer super gut finde, wenn es diesen, oder als es diesen TV-Kommentar noch gab. Das ist nämlich etwas, was mir in den neuen Videospielen so ein bisschen fehlt, ist der Kommentar, weil ich bleib dabei, die Formel 1 ist ein absoluter Kommentarsport und auch bei Videospielen habe ich das eigentlich sehr genossen, dass es das gab. Finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gibt, aber der Aufwand ist wahrscheinlich auch noch zu groß. Dann tatsächlich aus dem Jahr 2001, Formel 1 2001 auf der PlayStation 2. Ja. Das habe ich super gern gespielt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war für meine Begriffe auch das beste Sony-Spiel, was es gab, was sie rausgebracht haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich sehr viel Spaß dran. Immer BR Honda mit Jacques Villeneuve gefahren, ne, weil ich dieses Auto so geil fand damals.
Der ja in frühen Spielen nicht drin war.
Der in frühen Spielen nicht drin war, genau.
Stimmt, ja.
Und Formel 1 99 aus dem Grund, weil man ab der Mitte der Saison nur mit Mika Salo fahren konnte, wenn man Michael Schumacher gefahren ist. Ab Silverstone war immer Mika Salo. Ja, dann durfte man mit Mika Salo die Saison beenden. Ich bin aber mit Mika Salo auch Weltmeister geworden. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Also nicht nur Johnny Herbert ist Weltmeister geworden auf der PlayStation, sondern auch Mika Salo.
Und tatsächlich, das Formel 1 99 hatte damals auch schon das Safety Car drin. Genau. Was sie dann, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren aus allen Spielen rausgeschmissen haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber damals war es auch schon drin.
Formel 1 99 hatte auch eine super gute Präsentation insgesamt. Es war sehr, sehr gutes TV-Feeling und auch da mit den Kommentatoren. Also das sind so Spiele, da für das, was man ja auch mal bedenken muss, dass es ja für die PlayStation zum Beispiel auch, was dann Rechenleistung ja damit einberechnet werden musste, das war schon gut. Das haben sie schon gut gemacht bei Sony. Aber auch die aktuellen Videospiele, ich glaube, da kann man als Formel 1-Enthusiast bedenkenlos zugreifen, auch wenn natürlich so der langfristige Spielspaß, das ist ja immer so ein Thema, gerade bei diesen jährlich rauskommenden Sportspielen. Aber gut, ich habe genug geschwafelt, das waren meine Favoriten. Jan, jetzt bist du dran.
Ihr habt ja eigentlich alles schon genannt, mehr oder weniger. Also außer Konkurrenz bei mir auch R-Faktor, aber das ist mal beiseite geschoben. Aber die Grand Prix-Reihe auf jeden Fall, Grand Prix 3, fand ich auch immer sehr, sehr gut. Ich meine, ich war noch relativ jung. Ich meine, das ist 2000, da war ich halt genau eigentlich im Spielezeitalter.
Ja.
Aber Formel 1 99 und dann auch diese komplette Reihe, die F1-Reihe, als es dann halt, ich nenne es jetzt mal, professioneller wurde, als die Fahrer dann langsam animiert wurden und so weiter und so fort. Also 16 finde ich auch richtig gut. Formel 1 2016 fand ich auch gut, weil es da einfach diesen Schritt nochmal in diese neue Formel 1 gemacht hat. Von daher, also es ist echt schwer, sich da festzulegen. Irgendwie hat jedes Spiel so sein Highlight drin. Also ihr habt Safety Car zum Beispiel angesprochen, was es danach nicht mehr gab. Das war so mega geil, wo du gesagt hast, geil, hier fährt ein Safety Car von und auf einmal gibt's das nicht mehr. Warum auch immer, es war ja schon mal da und dann gibt's es aber jetzt wieder und deswegen ist es halt echt schwierig, aber wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, wäre das so Grand Prix 3 eigentlich, Formel 1, also das Spiel von 99 und dann so die, wie gesagt, diese neue Reihe, ich sag mal so ab 15, 16, ungefähr so 14, 15, 16.
Bei Grand Prix 3 konnte übrigens das Monocoque in der Mitte auseinanderbrechen.
Ja. Hast du probiert, oder wie?
Nee, ist mir mal passiert. Da hatte ich irgendwie einen Crash und dann ist das Monocoque einfach in der Mitte hinter dem Sitz auseinandergebrochen. Etwas, glaube, was man heute nicht mehr sehen wird.
Ich glaube aber, das macht auch jeder, oder? Wenn du das erste Mal so ein Formel-1-Spiel reinlegst, kommst du irgendwann an den Punkt, an dem du einfach mal austesten willst, wie weit geht das Schadensmodell?
Ja, natürlich. Ja, richtig, gut, richtig.
Bei den aktuellen Spielen kommst du ja nicht weit. Ich frage mich übrigens immer noch, wer eigentlich Stefan Römer ist. Seit Jahren frage ich mich das, wo
weißt
sie ihn eigentlich ausgegraben haben und wer das eigentlich ist. Ja, also das macht für mich immer noch keinen Sinn. Aber gut.
Jan, weißt du, wer Stefan Römer ist?
Ich weiß es auch nicht, aber ganz ehrlich, und das finde ich auch so schade, weil wir haben, vielleicht nicht unbedingt die allerbesten Kommentatoren, aber das macht es genau aus, dieses, das habt ihr auch schon angesprochen, dieses, hey, wenn du da diese bekannten Stimmen hörst, die du auch, wenn du die Fernsehsender einschaltest, und es ist egal, was für einen wir da in Deutschland einschalten, aber wenn du dann das Spiel anmachst und du hättest genau diese Stimmen dann wieder, und das wäre natürlich super, und dann haben wir halt Stefan Römer, keine Ahnung, wer ist, ist halt schade einfach und deswegen, das würde ich auch besser finden, wenn man da wieder hinkommen würde und würde dann Originalkommentare drin haben.
Ich möchte so eine Synergie haben. Ich möchte Jacques Schulz und Heinz Prüller haben und ich möchte, dass auf dem Podium immer wieder Kai Ebel sagt, je nach Ort, hallo Hockenheim, ihr wart wie immer klasse. Das möchte ich,
Und im Anschluss soll Niki Lauda dann die Analyse machen von deinem Rennen.
Mit Wolfgang Rother zusammen, um mal alles abzudecken, was wir mal über die Jahre erlebt haben im Fernsehen.
Und Bernhard Nuppenau.
Ja, genau.
Experte.
Und Sascha Roos macht den Boxengassenkanal.
Ja, da haben wir sie doch alle zusammen, die Allstars. Das nennen wir dann Formel 1 Allstars.
Genau, genau. Und dann, ach, das ein bisschen
Hirnspinne. Pitch das mal bitte an irgendeinen Entwicklerkanal. Ja. Das möchte ich sehen.
Ich schick's dem Lee Mathers mal. Ja. Ich gehe einfach direkt hin zur Quelle. Wo soll man denn sonst hin damit? Jan, ein letztes Thema, was ich ganz gerne noch, bevor du ja gleich dann auch schon wieder die Sendung verlassen musst, ansprechen möchte, du bietest sozusagen ja auch Coachings für Videospiel-Fans an. Ja? Also du sagst, ihr schickt mir eine Runde, die ihr bei eurer beliebigen Simulation gefahren seid, ob das Assetto Corsa ist oder Gran Turismo oder was auch immer, das ist völlig egal und du bewertest sie dann und kommentierst sie dann. Das finde ich sehr cool. Wie bist du darauf gekommen?
Wie bin ich da drauf gekommen? Eigentlich durch einen Freund, der hat mich da drauf gebracht, hat gesagt, Mensch, hilf mir doch mal. Ich komme hier nicht klar, weil den habe ich halt einfach mal testen lassen, weil ich für mich selber sehen wollte, wie kommt denn ein Laie mit den verschiedenen Simulationen oder Spielen klar? Und der hat zu mir gesagt, ey, gib mir noch mal einen Tipp. Und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch eine geile Reihe mal für YouTube. Und so hat das Ganze angefangen und da habe ich halt einfach mal den Test gestartet, habe gesagt, schick mir doch einfach mal eine Runde. Dann hat mir aber jeder, aber wirklich jeder die Nordschleife geschickt mit dem AMG GT3, weil sie alle gedacht haben, okay, das muss jetzt der AMG GT3 sein, weil das ist ja der AMG-Fahrer und der auf der Nordschleife, weil der fährt ja auf der Nordschleife, aber das ist halt überhaupt nicht so. Und dann habe ich irgendwann nochmal einen Aufruf gestartet, habe gesagt, ist mir egal, was für ein Auto, es ist mir egal, was für eine Strecke, schickt einfach. Und das ist mega cool, also mir macht das Spaß, weil ich auch diese Coachings in der Realität mache. Und hier ist es halt auch so, viele, die fahren halt vor sich hin und ich habe das ganz viel auch von vielen in den Kommentaren und auch E-Mails und Nachrichten gehört und gelesen. Die haben gesagt, hey, ich komme einfach um nicht unter die und die Rundenzeit. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ja, Kollege, mach doch mal das und das. Dann schaffst du es locker mal 1-2 Sekunden schneller zu fahren. Und bis jetzt allen, die ich geholfen habe, ich habe jetzt 3 Teile davon gemacht und allen habe ich anscheinend geholfen, weil alle sagen, okay, cool, war besser. Und es ist natürlich schwierig, jemanden, der Sim-Racing kennt und so einen Sim-Racing-Fahrstil hat, so würde ich es jetzt mal nennen, da nochmal zu überzeugen und sagen, versuch's mal, wie es in der Realität ist, das ist besser, weil ganz viele, die schalten hoch und runter, ganz viele, die lenken ganz komisch und wenn ich dann sage, ja, macht's auch mal wie in der Realität und ihr werdet sehen, das ist besser, dann glauben die mir am Anfang nicht. Und weil sie sagen, ja, aber es ist ja hier nur ein Spiel. Aber wenn man wirklich so fährt wie in der Realität, es ist einfach besser. Es funktioniert einfach. Und deswegen, und ich freue mich natürlich, wenn ich da vielen Leuten helfen kann. Ich habe mein E-Mail-Postfach, das quillt gerade über und ich glaube, ich habe da die nächsten 14 Jahre damit zu tun, das alles abzuarbeiten. Aber es macht Spaß und wie gesagt, wenn ich da mit Leuten helfen kann, freut mich das natürlich.
Aber das stimmt tatsächlich. Also ich bin da auch sehr froh darüber, dass es mir endlich mal einer erklärt. Also sag ich ganz ehrlich, weil und ich bin da jetzt auch angespornt, das richtig zu machen. ich spiele zwar nur mit einem Pad, was die ganze Sache natürlich sehr, sehr schwierig macht, weil du kannst natürlich nicht alle Fahrhilfen ausschalten zum Beispiel, weil du sonst in eine, in der ersten Kurve irgendwie irgendwo hinfährst. Aber trotzdem ist es ganz interessant zu sehen, das mal von einem Experten zu hören, wie man denn eigentlich fährt, weil du hast, es ist genau das, du hast diesen Sim-Racing-Fahrstil drauf, den du auch durch die aktuellen Formel-1-Spiele wahrscheinlich drauf hast, weil die natürlich komplett arcade-lastig sind. Aber wenn du das mal wirklich, wie du sagst, richtig machst, ja, oder zumindest versuchst, dann funktioniert es tatsächlich besser. Dann merkt man das auch, was man quasi all die Jahre falsch gemacht hat. Das ist wirklich ein interessanter Ansatz. Es wäre natürlich schön, wenn nicht immer die Nordschleife dabei ist.
Richtig.
Das ist so ein bisschen, ja, habe ich jetzt, also das Problem ist ja auch, die Nordschleife ist sehr lang. Das ist genau das Problem an der Sache. Ja, ich muss mir noch die Strecke raussuchen, welche ich machen werde. Dann lasse ich das auch zukommen.
Also ich habe jetzt schon ganz viele andere Strecken gekriegt, zum Glück. Und das wird jetzt, die nächsten Videos werden erstmal ohne die Nordschleife auf jeden Fall sein. Weil es ist halt auch immer wieder das Gleiche. Ne? Deswegen habe ich auch den letzten Mal beim Untertitel gesagt, immer der gleiche Fehler. Weil es ist echt immer wieder das Gleiche für vielen. Ja. Und jetzt werden aber erstmal andere Strecken kommen. Und ich werde jetzt auch vielleicht nochmal eine Reihe starten, wo ich dann selber von vornherein schon mal erkläre und mal die Strecken erkläre und sage, hey, hier würde ich so fahren, hier müsst ihr so fahren und das wird jetzt auch alles kommen. Also der Kanal, der wird auf jeden Fall nicht sterben.
Dann möchte ich, dass du nochmal all unseren Hörern sagst, wie sie dich erreichen können, wo sie dich erreichen können, wo sie dich sehen können.
Ja, also mich kann man halt auf YouTube auf jeden Fall finden unter meinem Namen. Der ist relativ schwer zu stabilieren. Deswegen gebt's einfach bei Google ein und YouTube dahinter. Also irgendwie Jan Seifert irgendwie eingeben, ihr findet's dann schon. Von daher, mich findet man halt auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, überall. Die ganzen Social-Media-Kanäle bin ich zu finden. Also immer unter meinem Namen, also nie irgendwie anders, sondern immer unter Jan Seifert. Und freue ich mich natürlich, wenn es da Abos oder Follower oder gibt. Und freue ich mich natürlich drüber.
Jan, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall bin ich wieder mit dabei. Ihr sagt mir einfach Bescheid und dann wird wieder hier die Kiste angeschmissen und dann geht's wieder los.
Freuen wir uns drauf. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen Ole, Ruben und ich über das aktuelle Geschehen in der Formel 1. Ja, und sprechen auch über Dan Gurney, der leider verstorben ist, der aber einen großen Einfluss auf die Formel 1 und die Motorsportwelt hatte. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich zurück hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Das erste Winterpausen-Special und wir haben über Formel 1 Games gesprochen mit Jan Seifert. Wie gesagt, da auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Auf unserer Facebook-Seite natürlich auch, auf der Facebook-Seite vom motorsporttotal.com, Formel1.de, bei Twitter, wo auch immer auch. Denn Ruben Zimmermann ist da, einer der Redakteure dort. Und Ole Waschkau ist hier, mein Co-Moderator. Dem könnt ihr bei Twitter unter @MikeWeiss, MikeWice folgen. Ruben unter RubyWestside und mir unter KS0811. Mein Name ist Kevin Scheuren und es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Allen voran natürlich Sergej Sirotkin, der jetzt endlich seinen Vertrag bei Williams unterschrieben hat und Ruben. Robert Kubica ist auch involviert, allerdings als Test- und Entwicklungsfahrer. Wo lässt das denn dann Paul Di Resta?
Ja, also zunächst mal muss man natürlich sagen, diese Entwicklung um Kubica und Sirotkin kam jetzt ja nicht wirklich überraschend. Also es war ja jetzt im Prinzip wirklich nur noch eine Frage eigentlich, wann sie es dann letztendlich bekannt geben. Wo lässt das Paul Di Resta? Und natürlich auch aus deutscher Sicht die Frage, wo lässt das Pascal Wehrlein? Weil das war ja so dieser letzte Strohhalm, den man eigentlich noch hatte, dass er möglicherweise doch noch eventuell mit Hilfe von Mercedes untergebracht werden könnte, was jetzt dann halt letztendlich auch nicht passiert ist. Aber ja, wie gesagt, also das das war alles so ungefähr absehbar. Paul Di Resta scheint ja jetzt in Richtung Formel E zu gehen und bei Pascal Wehrlein, ja, müssen wir mal abwarten.
Ich wollte Jan vorhin eigentlich noch fragen, ob er sich schon drauf freut, bald die Rennen von Pascal Wehrlein kommentieren zu dürfen auf Eurosport, aber ja. Ich bin gespannt. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, alle, die nichts zu tun haben, gehen in die Formel E. Das ist so ein irgendwie so ein Auffangbecken und jeder darf da irgendwie mal irgendwie ein, zwei Rennen fahren und dann wird das wieder munter durchgetauscht und sowas. Also ja.
Man muss sich ja echt die Frage stellen, woran liegt es, dass Pascal Wehrlein zum Beispiel kein vernünftiges, also egal wo, ein Cockpit bekommt. Man hätte ja jetzt auch meinen können, man gibt jetzt bekannt, dass er dann DTM fährt noch im letzten Mercedes-Jahr dort oder halt auch Formel E. Aber man kriegt ja auch immer mehr zu hören, dass Pascal Wehrlein ein super schwieriger Charakter ist und dass man ihn einfach nicht im Team haben will offensichtlich. Und ja, da ist dann halt echt die Frage, ist Pascal Wehrlein selber schuld an seiner Misere?
Boah, das ist aber auch, also ich kann Pascal Wehrlein nur so beschreiben, wie ich ihn selber persönlich kennengelernt habe. Ich habe natürlich jetzt nicht hinter die Kulissen geblickt, wie er sich da innerhalb des Teams verhält, aber ich habe jetzt nichts persönlich zumindest erlebt, was mir den Anlass geben würde, dass er wirklich dieser schwierige Charakter ist, für den er manchmal gehalten wird. Ich kenne da auch nur diese Gerüchte, die aber ja auch die wirklich irgendwo bestätigt wurden, ja, das ist, sowas schaukelt sich dann natürlich auch schnell hoch, dass man dann eben als schwieriger Charakter gilt. Ich glaube, er hat halt einfach wirklich das Pech, dass in dem Fall jetzt mit Sirotkin bei Williams und ja bei Ericsson und Sauber das Gleiche, dass die halt einfach das Portemonnaie aufgemacht haben und das dicke Geld auf den Tisch gelegt haben. Also ich persönlich aus sportlicher Sicht hätte Pascal Wehrlein sowohl bei Sauber als auch bei Williams als deutlich bessere Wahl empfunden. Aber wenn halt der andere kommt, das große Geld auf den Tisch legt und man beim Mercedes eben sagt, wir sind eben jetzt im dritten Formel-1-Jahr, was es ja gewesen wäre, nicht mehr bereit, diese Summe für Pascal Wehrlein auf den Tisch zu legen, jetzt müsste er es eigentlich selber mal hinbekommen, ja, dann wir haben ja vorhin mit Jan auch drüber gesprochen. Es ist einfach dieser extrem hohe Pay-Driver-Anteil, der ihm da jetzt so ein bisschen das Genick gebrochen hat.
Ja. Ein Fahrer, der auch einen Job bekommen hat, einen Job, mit dem man, glaube ich, so nicht gerechnet hätte, ist Daniel Kiat. Ja, Daniel Kiat wird nächstes Jahr nicht...
Das finde ich lustig.
Ich auch.
Das ist richtig gut. Das ist genau mein Humor. Ja, Daniel Kiat wird Entwicklungsfahrer bei Ferrari und damit Teamkollege von Sebastian Vettel. Also,
ja, verrückt, oder?
Das ist wirklich gut.
Das ist einfach nur gut. Als ich das gelesen habe, ich musste einmal laut lachen. Und dann dachte ich mir... Eigentlich gar keine so schlechte Idee, denn falls mal so einer wie Räikkönen ausfallen sollte, haben sie mit Kiat auf jeden Fall einen, der durchaus Auto fahren kann. Und ja, trotzdem, also den Namen, Ruben, ich glaube, den hatten wir alle nicht so richtig auf der Liste für diese Position, ne?
Nee, überhaupt nicht. Es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie auf jeden Fall, aber für Kiat selbst muss man sagen, ist es ein super Deal, weil bei Red Bull war er raus, das hat Helmut Marko auch uns gegenüber nochmal klargestellt, dass es für ihn zu keinem Zeitpunkt eigentlich eine Chance zurückgab und in absehbarer Zukunft es auch keine Chance zurückgeben wird. Das heißt, er ist aus dieser Red Bull-Familie, die ja mehr ist als nur Red Bull, da gehört ja eben auch noch Toro Rosso dazu, da ist er komplett raus, da hat er keine Chance mehr. Und jetzt bei Ferrari zumindest mal einen Fuß in der Tür zu haben, ist jetzt mit Sicherheit nicht das Schlechteste, denn auch bei Ferrari hängt ja ein ziemlicher Rattenschwanz dran. Du hast mit Sauber und Haas noch zwei Teams, die für ihn dann ja auch nochmal eventuell interessant werden könnten. Wenn man da zum Beispiel zurückdenkt an Esteban Gutierrez, der ja auch bei Ferrari eben in dieser Testfahrer-Ersatzfahrerrolle war und dann ja bei Haas plötzlich doch nochmal die Chance bekommen hat. Also das wäre für ihn durchaus eine Möglichkeit, auch nochmal dann Stammcockpit zu bekommen. Deswegen für ihn persönlich ist das ein richtig guter Deal auf jeden Fall.
Ja. Er wird halt der neue Marc Genet oder Luca Badoer, ja, die einfach jahrelang Testfahrer waren und einfach gutes Geld verdient haben. Ich glaube, da wird er sich auch nicht drüber beschweren.
Ja, definitiv nicht, ne? Und wie gesagt, Kimi Räikkönens Vertrag läuft ja auch nächstes Jahr dann aus irgendwann, wenn es nicht wieder verlängert wird. Und vielleicht kriegt er ja die Chance. Und ansonsten ist halt die Frage, wie viel Einfluss wird Ferrari über die nächsten Jahre zum Beispiel auch auf so ein Team wie Haas nehmen wollen, um auch sowas wie ein Farmteam zu haben, wenn man so will, oder Sauber. Und je nachdem, wie sich da die Partnerschaft mit Alfa Romeo entwickelt, könnte ja durchaus nochmal eine Möglichkeit für Daniel Kiat sein. Am 22. Februar ist es soweit. Dann gibt's die ersten Autos... Ferrari und Mercedes am selben Tag und ja, in Italien, Ole, markige Sprüche sind schon da, ein Monster oder Müll, ne? Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Wie immer eigentlich.
Eigentlich wie immer, nur man hat dieses Jahr echt das Gefühl so, wenn es nicht klappt, dann haben wir echt ein Problem, was Ferrari angeht.
Ja, 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 also da ist ja noch Red Bull, ne? Also das darf man, die ja so ein bisschen jetzt im Schatten stehen, also die Berichterstattung konzentriert sich ja dann doch schon sehr auf Ferrari gegen Mercedes, aber ja, aber auch Mercedes kann ein schlechtes Auto bauen. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Und gerade dadurch, dass wir das Halo dieses Jahr haben, wird es natürlich aerodynamisch besonders spannend, irgendwie was die Teams da gefunden haben. Zu Haas übrigens noch, da gab es das Gerücht, dass aus Haas jetzt, dass Ferrari jetzt aus Haas Maserati machen will. Also das wäre natürlich vielleicht auch ganz witzig. Aber ich bin mal gespannt. Also es ist halt top oder top für Ferrari. Also es kann, also ich glaube, entweder sie werden wirklich Weltmeister oder sie gurken einfach komplett rum und fallen irgendwie ständig aus oder sowas.
Apropos Haas, gab ja auch ein bisschen Ärger für Günther Steiner in Amerika. Ne? Ruben hat sich ja so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit den amerikanischen Piloten und wir würden ja gerne welche haben, aber irgendwie hat es keiner so richtig drauf. Also das hat er nicht so wörtlich gesagt, aber man könnte es so lesen, wenn man will. Muss man sich natürlich die Frage stellen, erstens, ist das wirklich so? Sehe ich eigentlich nicht. Und zweitens, er ist ja eh mit seiner Fahrerpaarung Grosjean und Magnussen schon so angreifbar, dass das Echo, was er erhalten hat, sagen wir mal so, das war nicht ganz unverdient.
Ja, also da für diese Aussage gab es dann natürlich aus Amerika relativ große Kritik, was ja auch logisch ist. Also wenn sich irgendwer hinstellen würde und sagen würde, naja, es gibt jetzt keinen deutschen Fahrer, der gut genug ist, Weltmeister zu werden oder sonst was, da würden sich hier natürlich zu Recht auch einige angegriffen fühlen. Aber ich denke schon, dass es auch in Amerika definitiv einige Fahrer gibt, die auch schnell Auto fahren können. Also wer mir jetzt spontan einfällt, ist Alexander Rossi, den wir ja auch schon gesehen haben in der Formel 1, wenn auch eher weiter hinten, aber er hat ja 2016 immerhin als Rookie das Indy 500 gewonnen. Und da, also das ist schon ein guter Rennfahrer. Also, und der könnte mit Sicherheit auch, wenn man den in Haas setzen würde, würde ich auch davon ausgehen, dass der nicht signifikant schlechtere Ergebnisse als ein Magnussen oder Grosjean einfahren würde. Also
Bessere sagen. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, was sich Haas dabei denkt, aber ich glaube, es ist für Haas schon, wenn sie da Alexander Rossi reinsetzen wird, das wäre symbolisch einfach, alleine schon, gerade in den USA schon ein Statement, aber das macht man nicht und Alexander Rossi hat da natürlich auch keine Lust drauf, weil er ja natürlich in den USA bei einem ganz okayen Team ist, sagen wir mal, und da ja alles hat, was er braucht. Also von da, warum sollte er da jetzt noch weggehen? Das ist ja immer so das Ding. Man hat ja da eine Formel 1, wenn man so möchte, die auch ja, auch wenn man mit NASCAR mit einbezieht, einen hohen Aufmerksamkeitswert hat. Es ist halt nicht so wie hier die DTM. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Aber auch zum Beispiel Joseph Newgarden oder sowas könnte auch locker in der Formel 1 fahren. Aber ich glaube, das ist ja auch schon seit Jahren so, man will gar keine Amerikaner in der Formel 1 haben. Man möchte es einfach nicht.
Ja. Ein Amerikaner, eine amerikanische Motorsportlegende ist verstorben. Am 14. Januar ist Dan Gurney von uns gegangen, Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Dan Gurney, so ein bisschen ein stiller Held des Motorsports, Ole. Ne? Denn das, was er und zu Recht hat uns Peter Maurer darauf hingewiesen, dass wir doch bitte über ihn sprechen sollen, und das hätten wir sowieso getan, hat eine Menge erreicht, hat jetzt keine Weltmeistertitel gewonnen in der Formel 1 oder so, hat aber auf jeden Fall für den Verbleib seines Namens in der Formel 1 auf jeden Fall gesorgt.
Ja, definitiv. Also ein Vorreiter in vielen Dingen. Er hat ja die Champagnerdusche empfunden nach seinem Le Mans-Sieg, also hat Le Mans auch gewonnen. Ne? War der Erste, der mit einem Vollvisierhelm gefahren ist. Hat in einem eigenen, selbstkonstruierten Auto Rennen gewonnen. Auch ein legendäres Auto, muss man sagen, der Eagle. Und also Eagle wie Adler, nicht wie der Eagle, ja? Also nicht das Tier mit Stacheln. Und hat den Gurney Flap erfunden, der natürlich in der Formel 1 vielleicht nicht so relevant ist, aber im GT-Sport zum Beispiel, da hätten wir mit Jan natürlich gut drüber sprechen können, doch schon seine Relevanz hat. Also das darf man nicht unterschätzen. Er stand natürlich damals im Schatten der großen Piloten damals, wie Jim Clark zum Beispiel oder wie Graham Hill, aber sicherlich schon zu Recht Legendenstatus. Ikone, möchte ich eigentlich fast eher sagen.
Ja, in der Formel 1 startete Gurney zwischen 1959 und 1970 86 Mal für Ferrari, BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle und McLaren. Also Ruben, man kann sagen, er hat auch wirklich die großen Teams alle mal gefahren und hat seinen Stempel auf jeden Fall auf die Motorsportgeschichte aufgedrückt.
Ja, also Weltmeister ist er nie geworden, aber tatsächlich, ich glaube wirklich, sein größtes Vermächtnis ist einfach dieser Gurney Flap, der halt, also ich glaube, das hat wirklich jeder schon mal gehört, wenn er irgendwann mal Formel 1 geschaut hat auf Sky, fällt diese Bezeichnung dieses Teils eigentlich immer mal zwangsläufig irgendwann. Ich glaube, es weiß nicht jeder, wo das ganze Ding herkommt, aber ja. Jetzt sind wir alle schlauer.
Und eine Sache, die wir noch besprechen wollen, die natürlich auch in eigenem Interesse für mich ganz wichtig ist. Am 27. Februar werden die Laureus World Sports Awards verliehen in Monaco. Und für mein Sportradio.de werde ich vor Ort sein und das Ganze ja festhalten in Podcast-Form. Und ich hoffe auch, den ein oder anderen wichtigen Menschen der Formel 1 vors Mikrofon bekommen, Stimmen sammeln können, die wir so wahrscheinlich gar nicht bekommen könnten. Laureus Deutschland hat mich und uns da eingeladen, dass wir dabei sind. Und es sind ja auch aus der Formel 1 drei Persönlichkeiten nominiert. Einmal für das Team des Jahres, das Mercedes AMG F1-Team, dann für den Sportler des Jahres Lewis Hamilton, der vierfache Weltmeister und der World Sporting, den Sporting Moment of the Year Award, den ihr bestimmen könnt. Ihr könnt auf meinsportradio.de gehen, dann seht ihr oben in der Statusleiste Laureus World Sports Awards 2018. Ihr könnt abstimmen für Kimi Räikkönen, der den kleinen Jungen beim großen Preis von Spanien glücklich gemacht hat und den Ferrari ins Fahrerlager geholt hat. Es ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Sport Award und Ole, man kann, glaube ich, sagen, wenn einer dieser Awards an einen Formel-1-Fahrer, an ein Formel-1-Team gehen würde, das wäre erneut ein schönes Zeichen. Letztes Jahr konnte ja Nico Rosberg einen mitnehmen für seinen Durchbruch des Jahres, den Weltmeistertitel.
Ja, sicherlich. Also es ist für den Sport, sicherlich für die Stellung des Sports sicherlich sehr gut, wenn das wieder an die Formel 1 gehen würde, so wie letztes Jahr. Also es zeigt ja auch, dass die Formel 1 durchaus Relevanz hat, ja, auch im Jahre 2018 und auch weiterhin dann haben wird, wenn das überhaupt nominiert ist, ja, und vielleicht haben wir ja Glück, ja, und der Preis geht wieder an die Formel 1, das wäre sehr schön.
Ja, vielleicht haben wir Glück und wir haben Lewis Hamilton vor Mikrofon.
Ja, das wäre natürlich der Hammer, ja, also mach das bitte klar. Ja. Ansonsten nehme ich auch Toto Wolff, wenn er da ist, aber Lewis Hamilton vielleicht, Kimi wird es, wobei Kimi übrigens möchte jedem den Instagram-Account von Kimi Räikkönen empfehlen. Das ist wirklich ganz große Kunst.
Ja.
Bitte alle abonnieren.
Ja, und natürlich immer mal wieder in die Insta-Stories gucken. Er ist unterhaltsamer, als man denkt.
Ja. Das stimmt.
Ruben, motorsporttotal.com, Formel1.de ist natürlich immer eine tolle Adresse, wenn man Informationen rund um die Formel 1 haben will. Hast du irgendwas, was du gerade empfehlen würdest, was man sich auf jeden Fall mal durchlesen sollte?
Tatsächlich, was ich momentan empfehlen kann, ist auf unserer Schwesterseite motorsport.com. Da sind wir jetzt gerade dabei, jeden Tag so kleine Fotostrecken, was heißt klein, die sind relativ umfangreich, Fotostrecken zu veröffentlichen, in denen wir immer mal schauen, wie sich die Autos der Saison 2017 im Verlauf des Jahres so ein bisschen entwickelt haben. Aktuell sehe ich gerade, ist Haas drauf. Wir arbeiten uns da quasi im Feld nach vorne, dass wir einfach mal schauen, wo gab es neue Teile, was waren die entscheidenden Updates und so weiter. Also das für alle Technikfreunde auf jeden Fall super interessant, weil wir ja auch immer das Feedback bekommen, dass das gerne mal wir auch ein bisschen technischer werden dürfen. Also für die Leute ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Und natürlich regelmäßige Leser haben es sowieso schon mitbekommen. Wir hatten natürlich auf motorsporttotal.com unseren großen Relaunch in dieser Woche. Komplett neues Design. Da sind wir jetzt also auch dann perfekt aufgestellt für die neue Saison, nachdem ja die alte Seite schon etwas angestaubt war. Mittlerweile dann auch optisch wieder in neuem Glanz. Und auch da freuen wir uns natürlich über Feedback.
Ja, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Mir gefällt sie viel besser als vorher. Und sie scheint auch viel adaptiver und schneller zu sein, was natürlich auch von Vorteil ist. Und eine Fotostrecke möchte ich euch empfehlen dort. Was wurde aus alten Formel-1-Strecken? Und das bringt uns auch zu einem Thema, was wir in den nächsten Wochen hier besprechen werden, was wir auch reinbekommen haben. Ich glaube, Christian Wieting war das, der hat das vor einiger Zeit mal gefragt über unsere Facebook-Seite. Könnt ihr nicht mal über Strecken sprechen, ja, eure Lieblingsstrecken? Und das machen wir innerhalb der nächsten Wochen. Da werden wir auch Ruben wieder dazu holen. Sprechen wir so ein bisschen über Strecken der Formel-1-Historie und werden auch diese Fotostrecke so ein bisschen mal mit reinnehmen. Was ist denn daraus geworden? Und nächste Woche gibt's auch schon wieder Starting Grid, und zwar mit Sascha Roos von Sky. Er wird da sein. Wir hoffen mit Informationen um den Verbleib der Formel 1 bei Sky, aber generell einfach mal einen Einblick, wie funktioniert eigentlich ein Produktionswochenende bei Sky. Er wird ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da freue ich mich drauf. Wenn ihr Fragen an Sascha Roos habt, bitte schicken über unsere Facebook-Seite, dort ein Like und dann in die Kommentare. Ich werde noch ein kleines Post dazu aufmachen und in unserer Gruppe bitte. auch gerne darüber diskutieren bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Also alle Fragen an Sascha Roos gerne zu mir, die werde ich dann weitergeben oder werden wir weitergeben. Und ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken bei Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel 1D, dass du heute dabei warst. Danke, Ruben.
Immer wieder gerne.
Und natürlich auch bei Ole Waschkau, der gleich das letzte Wort hat. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich sage bis nächste Woche.
Ja, wie immer sehr gerne. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich denke, Jan Seifert war ein hervorragender Gast. Hat sich sehr gut hier sehr eingefügt, auch in die Reihe der Gäste, die wir schon hatten. Wird sicher nochmal wiederkommen. Und folgt ihm bitte auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und auf YouTube. Und folgt natürlich uns und tretet der Facebook-Gruppe bei, Starting Grid F1-Fans. Da werden wir sicherlich auch nochmal über die F1-Games dann reden können. Und da gibt es natürlich auch dann immer die aktuellsten News. Und ich freue mich, dass es ja jetzt schon wieder losgeht und dass es weitergeht. Das ist gut. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.